Die Predigt basiert auf dem Bibeltext aus Lukas 7, die Verse 36 bis 50, die ich jetzt vorlesen werde. Ein Pharisäer lud Jesus zum Essen ein, und Jesus war gekommen und legte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau jenen Ortes, die als Sünderin bekannt war, hörte davon, dass Jesus bei dem Pharisäer zu Gast war. Sie kam mit einer Alabasterflasche voll Myrrheöl. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich der Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, was für eine gesündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Da erzählte Jesus ihm folgende Geschichte. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Weil keiner seine Schulden bezahlen konnte, schenkte er sie beiden. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der am meisten geschenkt bekam. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.
Okay, hallo. Ich lege mir lieber mal noch die Uhr daneben. Das freut bestimmt euch als Zuhörer, wenn ich auf die Zeit schaue. Genau. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann an diesem schönen Morgen. Und genau. Heute ist auch bei unserem Kreuzwerkprojekt der große Tag immer der Sonntag. Werde ich wahrscheinlich dann wieder schnell weiterspringen müssen. Aber vielen Dank, dass ich hier sein kann und das mal kennenlernen kann. Der Alex hat mir gesagt, ihr seid gerade in einer Predigtreihe über erlebtes Evangelium. Das heißt, ich habe natürlich jetzt keine komplett neue Predigt geschrieben extra für heute, sondern ich habe mal in meinem Archiv herumgekramt und da ist mir dieser Text über den Weg gelaufen. Und ich fand den eigentlich sehr gut passend für diese Reihe, weil ich finde, dass die Geschichte sehr gut entfaltet, was es bedeuten kann, wie Jesus an seinem Handeln erleben, was Evangelium bedeutet. Und bevor wir mit dem Text einsteigen wollen, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir für diesen Text und ich danke dir für diese Geschichte, die schon so alt ist und die aber noch so viel zu sagen hat, auch zu uns heute. Und ich bitte dich, dass du dadurch zu uns sprichst, was Evangelium bedeutet, was es bedeutet, dass du uns erlöst hast und was das ganz praktisch in unseren Handlungen, in unserem Alltag zutage bringen kann. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen diese Worte fruchtbar machst und zu jedem Einzelnen sprichst und darin sichtbar wirst. Amen. Genau, wir haben heute eine Geschichte, wo Jesus zu Gast ist. Ja? Passt irgendwie zu dem Thema, dass ich heute zu Gast bei euch bin. Jesus ist zu Gast bei Simon und auf einmal kommt ein unerwarteter Besuch. Und wir wollen uns diesen Text in drei Etappen anschauen. Zuerst die Protagonisten, als zweites das Gleichnis Und drittens die Herausforderung, die dieser Text an uns gibt. Steigen wir ein, die Protagonisten. Es gibt hier drei Hauptpersonen. Wie schon gesagt, der Gast, der Gastgeber und ein unerhoffter Besuch. Der Gast ist Jesus. Gast zu sein war für Jesus ja so eine Art Lebensstil. Er war sehr oft unterwegs, er war sehr kontaktfreudig, war gerne bei anderen zu Hause. Und das, was vielleicht ja, mich selber irgendwie mir einen Halt gibt oder eine Identität gibt, also meine Heimat, mein Familienleben, mein Beruf, mein Zuhause, das hat Jesus irgendwie alles aufgegeben. Also Jesus hat die Freiheit, irgendwie anders zu sein. Kommen wir zum Gastgeber namens Simon. Der ist ein Pharisäer. Und ich finde es ganz wichtig, das erstmal wertfrei zu sehen. Eigentlich ist das ein ganz positiver Begriff, der Pharisäer, denn das waren Leute, die es mit ihrem Glauben sehr ernst nehmen wollten. Es war eine Laienbewegung, ganz normaler Mittelschichtleute, Handwerker, einfache Leute. Und dieser Simon lädt Jesus zu sich ein. Er hat Interesse an ihm. Vielleicht ist er ja der Prophet, heißt es in dem Text. Der Prophet, auf den alle warten. Also dieser Simon ist sehr offen und aufgeschlossen, aber er rennt auch nicht gleich jedem Wanderprediger hinterher und sagt, oh, das ist der Prophet. Nicht jeder ist bei ihm gleich der Prophet. Eine Einladung zum Essen war in der Antike Ehrensache. Damals gab es keine Kneipen oder Gasthäuser. Es gab also nicht die Möglichkeit, jemanden erstmal auf neutralem Boden kennenzulernen. Deswegen lud man Leute immer gleich zu sich nach Hause ein. Und das war schon eine etwas intimere Sache. Insofern, dass es ein Ausdruck von Vertrauen war. Denn in der engen Bauweise der damaligen Ortschaften hat natürlich die Nachbarschaft mitbekommen, wer bei dir ein- und ausgeht, wenn du gerade zu dir nach Hause einlädst. Das ließ sich nicht verbergen. Und die Wohnungen waren damals auch meist kleiner. Ja. Man konnte nicht irgendwie alle Zimmer zuschließen und nur das Wohnzimmer aufschließen, sondern es waren oft Einraumwohnungen. Das heißt, wenn man jemanden zu sich nach Hause einlädt, dann hat er ziemlich schnell irgendwie die ganze Wohnung gesehen. Und nicht nur das, sondern er hat auch alle gesehen, die da lebten. Und ein bisschen pikant daran ist, dass die Frauen in der Wohnung damals unverschleiert waren. Also man hat auch die Töchter gesehen und so weiter. Es war anders als in der Öffentlichkeit. Also es war eine sehr vertrauliche Sache, auch jemanden bei sich zu Hause zu haben. Und Simon lädt diesen Jesus zu einem festlichen Essen ein. Es muss wohl scheinbar ein Schabbatessen gewesen sein, am sogenannten Feiertag. Und ja, man setzte sich da natürlich nicht auf Stühle, sondern legte sich auf den Boden und man hatte so Polster und einen flachen Tisch und man streckte die Füße vom Tisch weg. Deswegen war die Frau auch zuerst an den Füßen von Jesus, als sie zu Jesus gegangen ist. Okay, das ist so ungefähr das Szenario. Stellt euch vor, alle liegen so am Tisch, ein großes Festessen. Und dann passiert auf einmal Folgendes. Da kommt eine Frau rein. Man merkt noch, wie der Erzähler verblüfft ist, denn er sagt, und siehe. Ja, das ist die orientalische Aufmerksamkeitsformel. Er sagt, pass auf, jetzt kommt was Unerwartetes. Das ist vielleicht so, wie wenn man sagt heute, stell dir vor. Also man muss sich das extra vorstellen erst, weil es nicht gewöhnlich war, was jetzt passiert. Da ist dieses Festessen, wo übrigens eigentlich nur Männer sein durften. Ja, nicht einmal die eigene Ehefrau war dabei, sondern es war eine Runde von Männern. Und auf einmal kommt diese Frau herein. Und dazu nicht nur irgendeine, sondern eine ortsbekannte Sünderin. Konnte man schon an ihrer Kleidung sehen. Das war ein Skandal. Und das gerade noch an diesem schönen, schönen Festessen. Sie hätte ja auch später kommen können. Was will diese Frau überhaupt in dem Haus? Diese Frau war eine Sünderin. Und das ist hier ihre Beschreibung, quasi ihre Identität. Wir kennen keinen Namen von dieser Frau, sondern sie wird einfach nur Sünderin genannt. Ziemlich klare Position. Und wie schon gesagt, an ihrer Kleidung war sie erkennbar eine Prostituierte. Es gab damals hauptsächlich Armutsprostitution, aber es gab auch sogenannte Hetären. Das waren sozusagen Prostituierte. Jetzt habe ich's. Die waren gebildet, waren meistens auch mit Kunst, kannten sie sich sehr, sehr gut aus oder konnten singen oder ein Instrument spielen. Hetären waren also der Luxusbegleitservice der damaligen Zeit. Und natürlich konnte man sich auch körperlich begleiten lassen. Diese Frau muss wohl so eine Hetäre gewesen sein, denn sie hatte eine Flasche aus Alabaster, heißt es in dem Text. Und das war ein unglaublicher Luxusartikel. Alabaster ist ein sehr dünn geschliffener Stein. Es gab damals Handwerker, die hatten die Fähigkeit, Stein so dünn zu schleifen, dass es schon fast wie Glas wurde. Ja, es war so eine Art Milchglas und das einfach nur aus Stein gefertigt. Das war also unglaublich teuer. Und scheinbar, um mal so eine Kategorie zu nennen, muss das sowas zwischen 1.000 und 3.000 Euro vielleicht gekostet haben, wenn man es mal mit heute vergleicht. Also es war schon für viele, vielleicht, ja, es war nicht so ein übliches Monatseinkommen. Das hat man sich nicht einfach mal so gekauft vielleicht. Der Begriff Sünder war damals auch ja mehr eine gesellschaftliche Platzanweisung. Ein Sünder war man eher notorisch. Rein von der Herkunft, von der Standesklasse oder vom Beruf. Sünder und Nichtsünder lebten auch sehr stark getrennt voneinander, wie ja, alle Klassen damals. Es gab damals nicht so ein großes Streben, von der einen in die andere Klasse aufzusteigen. Das kam praktisch nicht vor, wie man es vielleicht heute oft versucht. Und diese, wie gesagt, diese Klassen waren eigentlich immer sehr sauber voneinander getrennt. Das heißt, dass diese beiden Gruppen irgendwie aufeinandertreffen, das durfte eigentlich nicht passieren. Das war nicht vorgesehen und auch schon gar nicht bei so einem schönen Festessen am Heiligen Tag. Also diese Frau gehörte zu einer anderen Sorte Mensch, könnte man es ziemlich hart ausdrücken, und sie durchbricht auf einmal diese gesellschaftliche Kontaktsperre. Hier hatte sie eigentlich nichts zu suchen. Was will diese Frau hier? Das ist die Frage, die in dieser Geschichte mitschwingt. Sie sagt kein Wort, sie kommt einfach so rein. Ist schon ganz schön frech, ja? Sie sagt nicht mal, warum sie hier ist. Sie hätte ja ihren Nervenzusammenbruch auch draußen haben können, ja? Was hat dieser Simon damit zu tun? Doch, sie darf reinkommen. Und das ist das Erstaunliche. Auch dieser Simon lässt es zu. Ein ganz einfacher Wink zu den Hausdienern hätte gereicht und man hätte sie rauswerfen lassen können. Das wäre auch nichts Besonderes gewesen, das wäre normal, weil diese Gruppen dürfen nicht aufeinandertreffen. Simon hatte die Geistesgegenwart, diesen Vorfall zu nutzen, um Jesus zu testen. Diese Frau bringt nämlich Jesus in eine ziemlich verzwickte Lage. Jetzt muss Jesus Farbe bekennen. Jetzt wird auf einmal alles entscheiden, was Jesus tut, wie er mit ihr umgeht und so weiter. Alles, was er macht, wird auf einmal wichtig. Und Simon wird langsam klar, offensichtlich ist dieser Jesus nicht der Prophet. Denn dann würde er doch wissen, was das für eine Frau ist. Ja, ist das schon sehr offensichtlich an ihrer Kleidung. Man braucht nicht mal ein großer Prophet zu sein, um zu wissen, dass diese Frau hier eigentlich nicht hingehört. Und man muss dazu sagen, dass für die Pharisäer, für diese Bewegung der Pharisäer, es damals sehr wichtig war, sich an bestimmte Regeln, Frömmigkeitsformen und so weiter zu halten. Das war quasi die Art und Weise, wie man versucht hat, Königreich Gottes auf der Erde herbeizuführen. Deswegen war es nochmal umso wichtiger, in dieser Situation sich an die Regeln eigentlich zu halten. Und diesem Simon wird klar, dieser Jesus kann nicht der Prophet sein, weil er sorgt nicht dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Was macht aber die Frau? Sie nähert sich den Füßen von Jesus und dann fängt sie an zu weinen. Irgendwas muss sie wohl so sehr bewegt haben, dass sie hier nicht mehr an sich halten konnte. Und du kannst aber kurz nachdenken, wann war für dich der letzte Moment, das letzte Mal, wo du einfach so weinen musstest, wo du nicht mehr an dich halten konntest. Das ist jedenfalls das, was dieser Frau hier passiert. Und sie merkt auf einmal, die Tränen fallen diesem Jesus auf die Füße und sekundenschnell, wie im Affekt, knotet sie ihre Haare auf, um das irgendwie aufzuwischen, um das wieder wegzumachen. Und auf einmal passiert quasi durch das Aufknoten der Haare etwas, was noch weniger in Ordnung war. Denn außerhalb des Hauses, in Anwesenheit fremder Männer, war offenes Haar zu tragen auch so eine Art Scheidungsgrund. Nicht einmal eine Prostituierte durfte das in der Öffentlichkeit. Frauen waren in der Öffentlichkeit verhüllt. Was also hier passierte, ist so eine Art, ja, sich nackt auszuziehen. Es war eine totale Anmache, zutiefst erotisch. Und diese Frau berührt ja auch noch Jesus mit ihrem Haar. Die Frau ist völlig in ihrem Tun. Sie merkt gar nicht die Umgebung, wo sie sich eigentlich gerade befindet und was sie darf und nicht darf. Und wischt schnell auf und dann salbt sie auch noch die Füße mit ihrem teuren Exportartikel aus Ägypten. Und das hat es wirklich noch nie gegeben. Also das ist unvorstellbar. Wenn man sich irgendwas eingecremt hatte, dann die Haare oder den Kopf, das Gesicht, aber niemals die Füße. Niemals das teure Öl auf die Füße, weil mit Sandalen wurden die Füße sowieso schnell wieder dreckig. Also diese Situation hier ist sehr skurril. Und dann fängt sie auch noch an, diesen Jesus die Füße zu küssen. Unaufhörlich. In vielen Kulturen küsst man eigentlich nicht. Damals küsste man sich schon, aber das war auch genau geregelt. Denn man küsste sich nur unter Familienmitgliedern oder unter Gleichgestellten auf die Wange. Gab es ein Gefälle in der sozialen Hackordnung, dann musste man sich niederwerfen, zum Beispiel vor dem König. Vor dem Herrscher legte man sich auf den Boden, so tief man konnte. Und wenn man durfte, wenn es der Herrscher, der König zugelassen hatte, dann durfte man ihm die Füße küssen. Und das hatte auch eine bestimmte Aussagekraft. Erstens als ein Zeichen der Untergebenheit. Ich bin dein Leibeigener, ich gehöre dir, ich als Untertan gehöre dir, König. Und zweitens hat es auch noch die Bedeutung von, du bist mein Lebensretter. Also ich als dir Untergebener verdanke mein Leben zu dürfen, verdanke ich dir. Denn ein Schnips und du könntest mich umbringen. Es hatte also zum einen ein Zeichen von Untergebenheit und ein Statement, du bist mein Lebensretter. Und dieses Zeichen hatte dieses Bekenntnis dieser Frau an diesen Jesus, das hat in diesem Raum jeder verstanden. Und es ist schon sehr beeindruckend, unglaublich, was diese Frau alles sagen konnte, ohne irgendein Wort gesagt zu haben. Okay, kommen wir zum zweiten Schritt, das Gleichnis. Das Gleichnis, was Jesus hier erzählt. Also ich habe versucht, gerade mal so ein bisschen aufzuzeigen, was jetzt in diesem Raum für ein eigenartiges Szenario entstanden ist. Was da wohl für eine Stimmung geherrscht haben muss. Und die Frage ist, was passiert jetzt? Ja, wie kann man diese Situation auflösen? Da ist Simon, dieser Hausbesitzer, sehr respektvoll mit Jesus, er lädt ihn ein, er ist offen, er hält sich an alle Regeln und auf einmal kommt diese Sünderin da rein, platzt so dazwischen und stiehlt diesem Simon die Aufmerksamkeit. Und auch eigentlich schwingt in diesem Raum immer mit, die Aufmerksamkeit von Jesus gehört den Leuten, den Männern hier am Tisch, die Leute, die versuchen, fromm zu sein, die versuchen, sich an alles zu halten, die versuchen, alles richtig zu machen, die höflich sind, die sich diesem Jesus richtig gegenüber verhalten. Und dann kommt auf einmal diese Sünderin, die eh alles falsch macht, herein und sie hat auf einmal die Aufmerksamkeit von Jesus. Sie darf ihm nahe sein oder sie tut es einfach. Also eine sehr brisante Situation. Und die Frage ist, wie kann das aufgelöst werden? Und es ist unglaublich, wie Jesus hier reagiert. Er reagiert sehr gut. Er fängt nämlich an, ein Gleichnis zu erzählen. Und das zeigt, dass Jesus Hoffnung hat. Hoffnung, dass diese Situation eine gute Auflösung findet. Dass es zum Verständnis dieser beiden Gruppen kommt, die hier aufeinanderprallen. dass Frieden zwischen diesen krassen Gegensätzen wird. Und Jesus adressiert dieses Gleichnis in erster Linie an Simon und seine Freunde. Ja, Ort dieses Gleichnisses ist das Büro eines Geldverleihers. Das ist auch kein pompöses Bankkreditinstitut, wie man es vielleicht heute kennt, sondern Geldverleiher waren damals auch notorische Sünder. Gleiche Sorte Mensch wie die Frau. Deswegen bist du zu einem Geldverleiher gegangen, wenn es wirklich nicht mehr anders ging. Ja? Wenn du nichts mehr von deinen Freunden leihen konntest, wenn du wirklich am Ende finanziell warst. Und dann bist du da auch nur heimlich reingegangen. Ja? Das Büro eines Geldverleihers hast du betreten wie ein Sexclub. Das heißt, du schaust dich nochmal um, ob dich niemand sieht, und dann springst du schnell rein. Ein Geldverleiher, wenn er professionell ist, zeichnet er sich dadurch aus, dass er eben nicht barmherzig ist. Ja? Dass er sein Geld wiederbekommt, obwohl die Schuldner nicht zahlungsfähig sind. Das zeichnet ihn. Mehr muss er wahrscheinlich nicht können. Er muss natürlich Geld haben, aber er muss auch rigide sein Geld wieder einfordern. Davon lebt er. Aber dieser Geldverleiher hier zeigt sich, der ist irgendwie komisch. Er erlässt beiden die Schulden. Und noch interessant, die Motivation, weil sie nicht bezahlen konnten, weil beide nicht zahlen konnten. Interessant ist, dass es hier zwei Personen gibt, die diesem Geldverleiher Geld schulden. Mit unterschiedlichen Beträgen an Schulden. Der eine schuldet 50 Denare, das waren vielleicht so zwei Monatsgehälter damals, und der andere 500, ja, dementsprechend mehr. 20 Monatsgehälter, lässt sich einfach rechnen. Also, es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Personen. Das ist, was Jesus hier aufzeigt. Der Unterschied hätte vielleicht auch höher sein können. Ja, Simon hätte vielleicht gedacht, vielleicht schuldet die eine Person eher so das 20-fache. Also vielleicht 1000 Denare. Aber 10-fach ist schon okay für diesen Simon. Und es ist sehr erstaunlich, denn Jesus holt diesen Simon hier bei seinen Denkprämissen ab. Er kann die Erfahrungswelt von diesem Simon sehr gut in dieses Gleichnis hineinpacken. Jesus ringt also um diesen Mann. Er sagt, ja, es gibt einen Unterschied zwischen jemand, der ein notorischer Sünder ist, und jemand, der versucht, fromm zu sein. Ja, es gibt da einen Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob jemand sein Leben lang versucht, der Tora zu folgen und betet und aufrichtig zu sein versucht, oder ob er einen Lebenswandel führt, wie vielleicht diese Frau, der komplett demütigend ist. Ja, da ist ein Unterschied, das ist schon klar. Aber im Entscheidenden sind diese beiden Personen sich gleich. Denn beide konnten nicht ihre Schulden bezahlen. In diesem Gleichnis gibt es also, da wo erst zwei Personen waren, gibt es jetzt nur noch eine Sorte Mensch, nämlich zahlungsunfähig und beschenkt. Im Entscheidenden sitzen diese beiden Menschen im gleichen Boot. Beide haben ein Problem. Bei der Frau ist es sicherlich etwas offensichtlicher. Das muss man nicht weiter ausführen und drüber sprechen. Bei Simon wird es schon ein bisschen spannender. Vielleicht könnte es seine harte, unbarmherzige Auslegung der Schrift sein, die er an den Tag legt. Und vielleicht ist sein Problem eher, dass sein Glauben und seine Beziehung zu Gott, seine Frömmigkeit, etwas nur mit ihm zu tun hat und damit mit seinen Freunden. Aber nichts mit dieser Frau zum Beispiel oder mit Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Vielleicht ist auch das Problem von Simon, dass er kein Verständnis für diese Frau aufbringen kann. Jesus bringt hier also diese beiden Gruppen zusammen auf eine sehr besondere Art. Im selben Boot zu sitzen, stiftet Gemeinschaft. Jesus bringt eigentlich diese Frau und diesen Simon quasi ersetzt sie in das gleiche Boot. Und wenn man sich mal dieses Gleichnis zu Ende denkt von diesem Schuldner, von diesem Schuldenberater hätte ich fast gesagt, von diesem Geldverleiher, der den beiden Menschen die Schulden erlässt, kann man sich vorstellen, dass die beide was zu feiern hatten. Ja? Dass das gemeinsame Erlebnis, diese Schulden erlassen zu bekommen, für sie Gemeinschaft stiftet. Wie werden sie sich danach gefühlt haben, wenn sie aus dem Büro rausgegangen sind, von dem Geldverleiher? Die werden bestimmt nicht einfach nur nach Hause gegangen sein, sondern die haben bestimmt noch zusammen gefeiert. Die haben sich bestimmt noch einen zusammen getrunken. Und sie waren auf einmal miteinander verbunden. Und die Frage ist auch, wie werden sie nach dieser Begebenheit über den Geldverleiher denken? Wie sehr werden sie ihm dankbar sein? Okay, kommen wir zum dritten Schritt. Zurück von der erzählten Welt in die vorfindliche Welt, also zurück aus der Geschichte zu dem, was danach hier passiert. Zurück aus dem Gleichnis, was Jesus erzählt, in die Situation. Jesus fragt Simon, siehst du diese Frau? Wenn du einen neuen Blick über dich gewinnen möchtest, dann musst du auf diese Frau schauen. Jesus vergleicht nun das Verhalten von Simon mit dem, was diese Frau gerade getan hat mit Jesus. Die Frau wird also zu einer Art Vorbild für diesen Jesus. Und der Simon schneidet dabei nicht so gut ab. Denn Jesus zählt jetzt alles auf, was diese Frau gerade mit ihm getan hat. Füße waschen? Klar. Hätte man vielleicht nach einer langen Reise tun müssen. Und wenn man sich die Füße wäscht, dann macht man das entweder selbst oder der Hausdiener macht das für einen. Also Simon ist hier sehr höflich, indem er Jesus nicht die Füße wäscht. Die Füße mit Öl eincremen, das hatten wir schon, das würde den Gast wohl sehr angreifen. Ja, man hätte vielleicht noch die Haare ein bisschen hübsch gemacht, aber das ist nicht vorgesehen. Die Füße zu küssen, küssen tut man nur im Verwandtenkreis oder unter Gleichgestellten. Wieso sollte Simon Jesus überhaupt einen Kuss geben? Simon war also ein guter und höflicher Gastgeber. Er hat alles richtig gemacht. Jesus verurteilt ihn nicht. Aber er sagt, und das ist jetzt wichtig, wenn in dir lebendig wäre, was in dieser Frau lebendig ist, dann hättest du irgendwas von diesen Dingen getan. Auch wenn es gesellschaftlich nicht vorgesehen ist, was diese Frau getan hat. Aber in deiner Freude, in deiner Berührtheit, diesem Jesus zu begegnen, in deinem Überschwängen hättest du vielleicht gesagt, ach Jesus, komm, lass dich mal umarmen, ich muss dir jetzt mal einen Kuss geben. Oder ich wasche dir jetzt einfach mal die Füße. Ich freue mich so, dass du hier bist. Ich freue mich so, was du für mich für eine Perspektive in mein Leben bringen kannst. Ich bin dir so dankbar. Komm her, ich wasche dir jetzt einfach mal die Füße. Jesus sagt zu dem Simon, es ist nichts Besonderes, wenn man das nicht tut, was diese Frau getan hat. Aber es wäre etwas Besonderes gewesen, hättest du das getan. Schau dir diese Frau an. Siehst du diese Frau? Die steht dem Geheimnis des Lebens näher als du, Simon. Sie ist total dankbar. Ihr ist viel vergeben worden. Deswegen liebt sie viel. Das Reich Gottes ist keine Realität, in der die Unteren oder die schlimmer dran sind, automatisch nach oben sortiert werden. Einfach nur, weil sie schlimmer dran sind. Sondern weil sie oft besser verstehen können, welchen Unterschied die Botschaft von Jesus für ihr Leben macht. Vielleicht viel mehr als ich. Ich muss mir die Frage stellen, wie kann ich denn als einer, der gefühlt wenig Schulden hat, trotzdem diesem Jesus dankbar sein? Oder noch einen Schritt weiter gegangen, Jesus macht kein Ranking, bei dem die Ausgestoßenen, die schlimm dran sind, automatisch ganz oben sind, sondern er macht ein Ranking, dass die sich besonders von dieser Botschaft von Jesus berühren lassen, ganz oben sind. Was denkst du, was hat diese Frau bewegt? Warum konnte sie hier nicht an sich halten? Warum ist sie so komplett, hat sie sich quasi gehen lassen? Irgendwie muss sie diesem Jesus vielleicht schon mal begegnet sein oder muss was von ihm gehört haben. Und dabei muss sie gespürt haben, dass bei diesem Jesus etwas sich in meinem Leben verändern kann. Sie muss irgendwie gemerkt haben, dass Jesus sie nicht missachtet, dass er sie nicht außen vor lässt, sondern an ihr als Person Interesse hat. Diese Frau hat das große, endgültige Ja von ihrem Schöpfer gehört. Hast du das auch schon mal gehört? Sie hat eine Gotteserfahrung. Gott verzeiht mir gern und restlos. Und sie war von dieser Erfahrung total dankbar. Manchmal ist man ja eher so normal dankbar, ja? So, danke. Aber diese Frau hier ist wirklich total dankbar. Diese Frau hat sich für sich selber etwas neu entdeckt durch diese Vergebung. In ihr ist etwas am Werke. Sie merkt, in ihr schafft etwas. Und sie will jetzt ein anderer Mensch werden. Dieser Mensch, was sie in diesem Moment mit der Begegnung mit Gott gespürt hat. Und irgendwas treibt sie. Sie will mit diesem Jesus in Kontakt kommen. Sie will ein anderer Mensch werden. Sie will zu ihrem Bürgen, derjenige, der für sie ja, es irgendwie vorgelebt hat, ihr diese Idee gibt, in seinen Handlungen das zeigt, was im Reich Gottes möglich ist, was in der Beziehung mit Gott möglich ist. Diesen Menschen will sie begegnen. Und deswegen treibt es sie in dieses Festessen zu Simon. Deswegen durchbricht sie dort alle Konventionen, um diesem Jesus zu begegnen. Sie kann nicht noch 2 Tage warten. Sie kann nicht warten, bis es einen günstigeren Moment gibt. Denn Jesus ist für sie der Bürger für ihre persönliche Erlösung. Sein Leben, sein Wirken, sein Tod, das weiß sie da noch nicht. Aber all das, was er tut, ist für sie eine Versicherung dafür, dass sie bei Gott ankommen kann, dass sie geliebt ist. Und ich habe mich so gefragt, das ist vielleicht eine Frage, die ihr euch mitnehmen könnt. Wofür ist denn für dich Jesus ein Bürger? Ja, wofür steht er für dich? Welche Hoffnung setzt du auf diese Person Jesus? Jesus identifiziert sich vollkommen mit dieser Frau. Sie ist ja immerhin eine Prostituierte, das dürfen wir nicht vergessen. Er sagt nicht, hups, ich kenne diese Frau nicht, ich war noch nie bei ihr auf der Arbeit. Auf keinen Fall. Er muss sich nicht davor von ihr distanzieren. Er hat nicht Angst vor einem schlechten Ruf. Er fängt nicht an, zurückzuweichen. Jesus lässt sich von einer Frau berühren und küssen, die mit Küssen und Berühren ihr Geld verdient. Jesus ist solidarisch mit der Frau. Obwohl er ja jetzt in dieser Runde mit Simon und seinen guten Freunden da kirchenpolitisch oder werbepsychologisch eigentlich doch diese Männer auf seine Seite ziehen müsste, die da sitzen. Ja, die könnte er doch jetzt gewinnen. Die braucht er doch für seine Bewegung. Männer mit Einfluss, Männer mit einem guten Lebenslauf, die muss er doch eigentlich jetzt gewinnen. Und es wäre auch total einfach, das ja, da heranzukommen, das hinzubekommen. Er hätte einfach diese Frau wegschicken müssen, er hätte sie verfluchen müssen und er hätte ihr sagen müssen, wie sehr sie doch eine Sünderin ist. Aber das tut er nicht. Jesus bleibt. Gott bleibt. Gott bleibt bei mir. Bei meinem ganzen Sein, auch bei meiner Schwäche. Die Geschichte zeigt, dass Jesus heilt, dass er Menschen integriert, bei sich aufnimmt, dass er sie liebt und auch immer wieder Menschen herausfordert, an ihre Entwicklung Interesse hat. Dass er möchte, dass Menschen ein Teil seiner Welt werden und mit einer neuen Perspektive leben. Dass es etwas in uns, in dir gibt, was dich antreibt, was dich vielleicht in so eine Situation bringt wie diese Frau. Dass du irgendwo hineinplatzt und nicht an dir halten kannst. Weil es in dir etwas gibt, was dich antreibt. Wir kennen den Ausgang dieser Geschichte nicht. Wir wissen nicht, was mit diesem Simon passiert. Wir wissen nicht, was dieses Erlebnis mit dem Simon macht. Vielleicht wird dieser Simon jemand, der, jetzt mal platt gesagt, Jesus noch mehr liebt als diese Frau. Wir wissen es nicht. Letztlich ist es auch egal. Entscheidend ist, was du mit dieser Geschichte machst. Lasst uns zu Menschen werden, die immer mehr verstehen, wer dieser Jesus ist und immer mehr und mehr ihn lieben lernen. Amen.